Ja, guten Morgen. Das Thema meiner Predigt heute Morgen lautet: Finde die Liebe, die du willst. Das ist die Frage: Wie finde ich eigentlich die Liebe fürs Leben? Wie finde ich den richtigen Partner? Das sind ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe, weil ich es echt nicht so einfach finde und ziemlich herausfordernd. Und ursprünglich wollte ich gar nicht über das Thema Partnerschaft bzw. über das Thema Dating sprechen. Ich habe vor 2 Wochen das Buch Ruth angefangen, letzte Woche über das 1. Kapitel gepredigt und dachte einfach mal, ich schaue mir das 2. Kapitel an und habe da ein paar Prinzipien gefunden und entdeckt, die uns, glaube ich, wirklich helfen können, den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Und ich dachte mir, heute Morgen möchte ich einfach mal ein paar Gedanken hinsichtlich einer jungen Generation aussprechen, ein paar Gedanken hinsichtlich meiner Kinder, wenn sie mich fragen würden: Papa, was ist wichtig, den richtigen Partner zu finden, dann würde ich ihnen das wirklich von Herzen antworten. Wenn du ein überzeugter Nachfolger Jesu bist, wie in aller Welt, lernst du jemanden kennen, gehst mit jemandem aus, heiratest jemanden im besten Fall auf eine Art und Weise, die Gott in unserer heutigen Kultur ehrt. Denn falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich finde es richtig kompliziert geworden. Wie lernt man überhaupt jemanden kennen, wenn man Christ ist? Auf was achtet man? Und das Erste, was du brauchst, ist natürlich einen guten Anmachspruch, oder? Und ich habe euch mal 3 Varianten mitgebracht, 3 christliche Varianten. Und ihr könnt einfach mal mit Daumen hoch, Seite unten, einfach so mal widerspiegeln, welchen Anmachspruch ihr gut oder weniger gut findet. Also stell dir vor, du gehst in eine Kleingruppe und natürlich gehst du immer mit einer YouVersion-Bibel-App geöffnet in die Kleingruppe, dass jeder denkt, boah cool, wie der Bibel liest und so. Und dann sagst du nach der Kleingruppe zu der Person, die du richtig gut findest: Du musst ein Bibelvers sein, denn ich möchte dich auswendig lernen. Die sind alle nicht so gut. Okay. Nummer zwei. Du siehst jemanden, der Gott lobt, ohne einen Ehering an seinem Lobpreisfinger zu tragen, gehst auf ihn zu und sagst zu ihm: Ist es heiß hier drin oder ist es der Heilige Geist, der in dir brennt? Auch nicht so, oder? Auch nach unten? Okay. Dritte Variante. Du gehst auf jemanden zu und sagst: Hey, dein Name muss Faith sein, also Glaube, denn du bist die Substanz all dessen, was ich mir erhofft habe. Wisst ihr, auch unten? Ich dachte, ich helfe einfach nur, okay? Egal. Also, falls du es trotzdem gut fandest, kannst du nachher auf mich zukommen, kannst du auch haben. Vielleicht hilft es ja. War natürlich nur ein Scherz, aber mal im Ernst. Wie lernt man jemanden kennen? Wie verabredet man sich? Wie heiratet man? Wie erbt man einen Partner in einer sehr komplexen, aus meiner Sicht, und komplizierten Kultur? Denn man hat das Gefühl, dass die Kultur hinsichtlich der Ehe sich irgendwie jeden Augenblick verändert. Und ich weiß, in keinem anderen Bereich sagen uns verschiedene Statistiken, wie im Bereich der Sexualität und der Partnerschaft fallen Gläubige zurück in ihr altes Leben beziehungsweise fallen vom Glauben ab. In diesen beiden Bereichen der Sexualität und der Partnerschaft. Weil dort die Gläubigen Kompromisse eingehen, weil sie ihren Sehnsüchten nachgehen, ihren Bedürfnissen nachgehen. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich einfach, heute Morgen über das Thema zu sprechen. Und wisst ihr, tatsächlich zum ersten Mal in unserem Leben ist die Mehrheit der Erwachsenen nicht verheiratet. Ich werde euch mal 3 Statistiken nennen, die ziemlich aufschlussreich sind. In den letzten 5 Jahrzehnten ist die Heiratsrate um fast 60% gesunken. Ernüchternd ist auch die Tatsache, dass 63% der Männer unter 30 Jahren sich dafür entscheiden, Single zu sein. Wenn du also eine Singlefrau bist und auf der Suche nach einem christlichen Partner und keinen findest, werde ich dir auch sagen, wo sie sind. Sie sind zu Hause auf der Couch. Und wenn du sie fragen würdest, warum ihr zu Hause auf der Couch seid, würden sie sagen, weil Dating echt anstrengend ist. Weil man kommt sich vor wie in so einem Vorstellungsgespräch. Und es ist echt schwierig, weil so hohe Erwartungen an den Partner heute gestellt werden, die eigentlich fern von jeglicher Realität sind. Und dann ist auch ein großes Thema, das wir derzeit sehen, dass ca. 77% der Millennials, also die nach 2000 geboren wurden, es vorziehen, vor der Ehe mit dem Partner zusammenzuleben Und argumentieren tun sie das folgendermaßen: Warum soll ich denn ein Auto kaufen, ohne es vorher Probe gefahren zu sein? Und tatsächlich hat mir das damals in einer anderen Gemeinde eine Frau gesagt, die sich hat scheiden lassen. Sie sagte mir, das eine, was ich nie wieder machen werde, einen Mann zu heiraten, ohne mit ihm vorher ins Bett gegangen zu sein. Also wortwörtlich. Und das ist so eine Mentalität, die besagt, dass Ehe nicht so wichtig ist. Eine Mentalität, die sagt, naja, Ehe muss nicht geschützt werden, gerade in der heutigen Kultur. Und so zögern die Menschen die Heirat raus oder vermeiden sogar die Ehe. Könnt ihr euch erinnern an das letzte Woche, an den Spruch aus dem Buch der Richter? Jeder tat, was er in seinen Augen für richtig hielt. Das gilt doch genauso heute, oder? Und doch interessanterweise hat doch fast jeder, den man trifft, immer noch dieses Verlangen nach einem besonderen Menschen, nach einem besonderen Partner. Wir wollen alle irgendwie verzaubert werden. Wir wollen diese Momente haben, wo wir das Gefühl haben, da hebt mich jemand hoch, da erhebt mich jemand, da ehrt mich jemand, oder? Aber wir wissen oft nicht mehr, was wir dafür tun müssen. Und wenn man doch heiratet, wird tragischerweise etwa die Hälfte der Ehen geschieden. Ich glaube, das ist herzzerreißend und es bricht Gottes Herz. Und die andere Hälfte, die jetzt verheiratet bleibt, da gratuliert man natürlich zu dem Glück auf den Erden, die sie gefunden haben in der Ehe, oder? Nein, es ist oft anders. Und ich möchte das nicht verurteilen sagen, überhaupt nicht. Und ich meine das nicht moralisch, aber wenn wir uns den Zustand unserer Ehen ansehen, dann müssen wir doch irgendwo ganz ehrlich zugeben, irgendwas funktioniert nicht. Irgendwo hakt's. Irgendwo gibt's Probleme. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch anfangen, über diese Dinge zu sprechen. Es ist echt kompliziert, aber die Kultur, die macht weiter, die macht immer weiter in einem so rasanten Tempo. Und ich frage mich als junger Mensch, wenn ich Orientierung haben möchte, wo orientiere ich mich heute, wenn ich den Partner fürs Leben finden möchte und wir gemeinsam Gott durch unsere Ehe in dem, was wir tun, auch die Ehre geben. Weißt du, wenn du tust, was die meisten Menschen tun, dann wirst du was bekommen? Auch das, was die meisten Menschen bekommen. Wenn du dich nicht anders verhältst als andere Leute in der Welt, wirst du auch das bekommen, was Leute in der Welt bekommen. Das bedeutet, wenn du etwas anderes willst, dann musst du einen anderen Ansatz wählen. Und genau das werden wir uns heute Morgen im Buch Ruth ansehen. Wir werden uns einen anderen Ansatz ansehen, um jemanden kennenzulernen, auf eine Ehe hinzuarbeiten, die Gott ehrt. Und wir tauchen in das zweite Kapitel ein. Das erste Kapitel des Buches Ruth endet mit einem Herzschmerz. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen. Ruth und ihre Schwiegermutter Naomi kehren nach Bethlehem, ohne ihre Männer, die in Moab verstorben waren, nach Bethlehem zurück. Das heißt, sie taten, was in ihren Augen richtig war. Wie kamen sie zurück? Arm, schutzlos, ohne ihre Männer und hoffnungslos. Ich möchte mit euch kurz drei Verse anschauen aus dem Ende des ersten Kapitels, die so sehr aufschlussreich sind. Da heißt es ab Vers 19, zu zweit setzten sie ihren Weg nach Bethlehem fort, also Naomi und Ruth. Als sie dort ankamen, ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ist das nicht Naomi? Riefen die Frauen. Sie sagt, nennt mich nicht länger Naomi, die Fröhliche, erwiderte sie, nennt mich Mara, die Betrübte, denn der allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Und der letzte Vers, der ist nachdenkenswert. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Ich hatte alles, was man sich wünschen konnte. Jetzt komme ich mit leeren Händen zurück. Das ist die Konsequenz, wenn wir unsere Lebensentscheidungen ohne Gott treffen. Wie viele von uns sind mit vollen Händen ausgezogen, wollten ihr Lebensglück finden und haben doch die Erfahrung gemacht, dass sie am Ende mit leeren Händen dastehen. Die gute Nachricht ist, dass wir heute eine Seite umblättern. Wir beginnen Kapitel 2. Und ich weiß nicht, für wen das ist, aber metaphorisch gesprochen glaube ich, dass Gott für einige von uns heute eine neue Seite in ihrer Geschichte aufschlagen wird. Wenn du Moab verlässt und nach Bethlehem gehst, schlägst du eine neue Seite in deinem Lebensbuch auf und kannst mit Gott deine Lebensgeschichte weiterschreiben oder vielleicht zum allerersten Mal. Das ist die Story von Ruth. Sie schreibt mit Gott eine neue Lebensgeschichte und das kann auch unsere Story werden. Okay, lasst uns in das zweite Kapitel eintauchen. Wir waren ja beim Dating. In Vers 1 heißt es, ich habe die ganzen Bibelverse jetzt nicht rangebeamt, sonst seid ihr da alle abgelenkt mit Lesen. Ich lese sie einfach vor. Naomi aber hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen Mann von Rang. Eine andere Version sagt, er war ein starker Mann, ein Mann von Stand, aus der Sippe eines Elimelech und sein Name war Boas. Wenn es heißt, dass er ein starker Mann war, bedeutet es nicht unbedingt, dass er gut aussehend war, dass er viele Muskeln hatte oder sowas, sondern es kann auch bedeuten, dass er innere Stärke hatte, dass er Charakter hatte, dass er Integrität besaß. Und interessanterweise bedeutet im Hebräischen sogar sein Name, dass er ein Name oder ein Mann des Besitzes war. Er hat tatsächlich einfach ein bisschen Reichtum gehabt und war ein Mann von Ansehen. Und wenn ich mich jetzt an die Mädels wende, dann möchte ich euch sagen, hey, ihr wollt doch niemanden, der passiv ist, oder? Ihr wollt niemanden, der zu Hause auf der Couch liegt und sein Allerwertes nicht hochbekommt, sondern ihr wollt doch jemanden, der eine gewisse Arbeitsmoral hat, einen gewissen Antrieb und vielleicht sogar einen Job hat und ein bisschen was besitzt. Und wir sehen ein bisschen was über die Geschichte im nächsten Vers. In Vers 2 heißt es, Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, lass mich auf das Feld gehen und das übrig gebliebene Getreide auflesen, hinter allen anderen, bei denen ich Gefallen finde. Naomi sagt zu ihr, geh nur, meine Tochter. Also geht sie und macht sich an die Arbeit. Also ging Ruth hinaus, betrat ein Feld und begann hinter den Erntearbeitern zu lesen. Das Nachlesen ist etwas, was Gott in Levitikus 19 seinem Volk befohlen hat, dass man die Armen bei der Ernte hinter sich hergehen lassen soll. Das bedeutet, wenn beim Ernten Korn oder Weizen oder sonst irgendwas auf den Boden gefallen ist, sollte man es dort liegen lassen, damit die Armen, die Bedürftigen, die Waisen, die Witwen sozusagen das auflesen konnten. Das war so Gottes Art, für sie zu sorgen. Er sagte so schön, ich will mich um die kümmern, die nicht das haben, was alle anderen haben. Und genau das war das, was Ruth tat. Sie ging hinaus und sammelte das ein, was übrig geblieben war. Und im nächsten Vers lesen wir, als Ruth hinausging, um hinter den Erntearbeitern Getreide zu sammeln, heißt es, und es geschah, eine andere Version sagt, es geschah einfach so, es begab sich also, dass sie auf einem Feld arbeitete, das dem Boas gehörte. Sie wusste aber gar nicht, dass es das Feld des Boas war. Und so heißt es, so geschah es, es ist einfach so passiert, oder? Also zufällig arbeitete sie auf einem Feld, das dem Boas gehört. Wisst ihr noch, letzte Woche, wenn wir uns das Buch Ruth ansehen, dann passieren dort keine übernatürlichen Wunder. Keine Teilung des Roten Meeres, keine Heilung von Kranken, keine Auferweckung der Toten, keine Stimmen vom Himmel. Aber auch wenn wir in diesem Buch Ruth keine übernatürlichen Wunder sehen, sehen wir doch die Macht und die Vorhersehung eines richtig guten und genialen Gottes. Was ist eigentlich die Vorsehung Gottes? Das ist so eine Umschreibung dafür, dass Gott natürliche Umstände in unserem Leben gebraucht, um seine übernatürlichen Pläne zu verwirklichen. Es ist, als wenn man denkt, dass man zufällig an einen Ort geht und zufällig jemanden trifft und das führt dann zufällig zum Segen. Sie arbeitet also zufällig auf dem Feld eines Mannes namens Boas und Ruth ist hier am Tiefpunkt ihrer Lebensgeschichte. Sie sammelt die Reste ein und da kommt der gut aussehende Held. Vielleicht war er gut aussehend, zumindest stelle ich mir so vor, auch wenn er nicht gut aussehend war, es war ein Geschäftsmann. Sie traf also zufällig auf einen Mann namens Boas. Darf ich dich fragen, was glaubst du, warum sie zufällig auf Boas gestoßen ist? Wir haben einen kleinen Anhaltspunkt, und zwar im ersten Kapitel betet Naomi, die Schwiegermutter für Ruth, folgendes Gebet. Sie betete, möge der Herr dir Freundlichkeit erweisen und dir einen Ehemann bringen. Und als sie das gebetet hat, hat Gott zugehört. Und ich möchte uns daran erinnern, dass Gott immer zuhört, wenn wir beten. Gott kümmert sich um unsere Anliegen und er weiß, was wir brauchen. Und wenn du zu Gott schreist, taucht er zufällig auf. Wenn du also den Wunsch hast, eines Tages zu heiraten, ist es sehr, sehr weise, schon jetzt anzufangen, für deinen zukünftigen Partner zu beten. Wenn wir als Eltern wollen, dass unsere Kinder gut heiraten, sind wir sehr gut beraten, dass wir schon jetzt anfangen, für unsere Kinder zu beten, dass sie wirklich gut heiraten. Ruth arbeitet also auf dem Feld. Und was tut sie? Sie ist einfach verantwortungsbewusst. Sie arbeitet auf dem Feld und trifft zufällig auf Boas. Und in Vers 4 heißt es, während sie dort war, kam Boas aus Bethlehem und begrüßte die Erntearbeiter. Und jetzt hört mal, was er zu seinen Arbeitern sagt. Er sagt, der Herr sei mit euch, der Herr segne euch. Was sehen wir bei diesem Mann? Wir sehen, dass er ein Anführer ist. Er ist freundlich zu seinen Leuten und das Erste, worüber er spricht, ist der Herr. Wenn du ein aufrichtiger Nachfolger Jesu bist und eine aufrichtige Nachfolgerin Jesu oder andersherum finden möchtest und die Person bei eurem ersten Date nicht relativ früh schon von ihrem Glauben, von Jesus, von der Church oder von ihrer Berufung erzählt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Person es nicht ernst meint mit ihrem Glauben. Das kannst du anwenden, na Kevin, das geht aber zu weit. Menschen haben doch auch ihre Interessen. Ja, das haben sie. Aber hör mal, Menschen neigen eigentlich immer dazu, als erstes über das zu sprechen, was ihnen wirklich wichtig ist. Und wenn sie nicht über den Glauben reden, dann reden sie über ihre Briefmarkensammlung, über Autos oder sonst irgendetwas anderes. Das ist ein Anzeichen dafür, ob jemand mit Jesus geht, wenn er einfach auch davon erzählt. Und das Erste, was Boas sagt, ist, der Herr segne euch, der Herr behüte euch. Und was mir gefällt an ihm ist, dass er kein Pastor ist, er ist kein Priester, kein Theologe, nicht irgendein Prophet oder sonst was, sondern er arbeitet auf dem Missionsfeld. Seine Dienstfelder oder sind seine Erntefelder. Und ich finde es total stark. Und ich glaube, das kann eine Erinnerung an jeden Einzelnen von uns sein, dass wir nicht im Vollzeitdienst sein müssen, um im Vollzeitdienst zu sein. Boas ist ein ganz normaler Geschäftsmann, der das Licht und die Liebe Gottes leuchten lässt. Und während er Gott dient, wird er zufällig aufmerksam auf Ruth. Und was hat er bemerkt? Um ehrlich zu sein, wenn Ruth so ein Online-Datings-Profil gehabt hätte, dann wäre das nicht unbedingt irgendwie gut gewesen, ja? Vielleicht bei Salt oder bei Eden oder bei Christ sucht Christ. Ich habe Robin gefragt, ob er mir da helfen kann. 3 gute Online-Plattformen. Genau, also wenn ich so ein Profil gehabt hätte, wäre dann wahrscheinlich sowas drin gestanden wie, hey Leute, ich bin Ruth, ich komme aus Moab, ich habe jahrelang den falschen Gott Chemosh angebetet, dem haben wir auch noch Kinder geopfert. Ich bin verwitwet, ich bin keine Jungfrau mehr, was zu der damaligen Zeit ein echtes Problem für eine Frau war, einen Mann zu finden. Ich bin obdachlos, heimatlos und ich habe eine alte, mürrische und verbitterte Schwiegermutter im Schlepptau. Also das ist nicht unbedingt das, was du lesen willst oder danach schaust du nicht unbedingt oder hältst nicht Ausschau, oder? Auf Tinder wird man, glaube ich, nach links swipen, weg irgendwie. Ja. Was für ein Gepäck Ruth da mitgebracht hat. Sie hatte echt eine komplizierte Vergangenheit. Aber soll ich euch was sagen? Ich war auch so eine Ruth. Ich hatte auch eine echt komplizierte Vergangenheit. Ich hatte echt auch Beziehungen vor Eva. Ich habe auch Gepäck dabei gehabt. Aber ich möchte dir sagen, lass dich niemals von deiner Vergangenheit, von Gottes Plan in der Zukunft abhalten. Lass das niemals zu. Vielleicht denken manche von uns, also ich kann nie eine Beziehung führen, weil ich der bin, der ich bin. Ich hatte eine komplizierte Vergangenheit, bevor ich Christ wurde und lebte in einem sündigen Lebensstil und das disqualifiziert mich. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Wenn wir Gott unsere Vergangenheit hinlegen, egal wie die Vergangenheit aussieht, ob wir jetzt Christen sind oder nicht Christen waren, wird Gott immer etwas Gutes aus unserer Vergangenheit machen. Er wird es zum Segen verwandeln. Und wisst ihr, ich habe die Zeit meines Singles-Daseins, das waren 3 Jahre, ich bin zum Glauben gekommen mit 25, mit 28 habe ich die Eva kennengelernt. Ich habe diese 3 Jahre genutzt, um mich innerlich zu positionieren. Und meine innerliche Position war, ich werde mich niemals von meiner Vergangenheit definieren lassen. Ich werde mich von meiner Vergangenheit niemals davon abhalten lassen, dass Gott seine Pläne in meinem Leben hinsichtlich der Beziehung und Ehe verwirklicht. Niemals. Und es gab so eine Sache von mehreren Sachen, die ich gemacht habe, um mich innerlich zu positionieren für meine nächste Frau. Auch wenn ich in der Zeit keine Frau kennenlerne, gibt es ein paar Dinge, die ich tun kann. Und das eine, was ich getan habe, war, ich hatte einen Seelsorger und ich habe mit ihm gemeinsam die Beziehungen, die ich hatte, auf ein Blatt Papier geschrieben. Also mit den Frauen, mit denen ich Beziehungen eingegangen bin. Und ich habe Gott, also namentlich draufgeschrieben, um Vergebung gebetet für jede einzelne Person, für jede Beziehung, die ich eingegangen bin. Und der Seelsorger hat mir im Namen Jesu die Vergebung meiner Schuld zugesprochen. Und ich habe mich im Namen Jesu nach Körper, Seele und Geist von jeder einzelnen Beziehung freigesprochen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die du tun kannst, um dich innerlich zu positionieren. Das heißt, du schneidest alle Wege zu deinem alten Leben radikal ab. Du tust Buße, du kehrst um. Und das ist manchmal sehr, sehr wichtig, dass wir das in der Seelsorge in sehr konkreten Schritten eben auch tun. Schauen wir also an, was geschah, als Ruth und Boas sich trafen. Boas fragte seine Vorarbeiter, hey, ich sehe das Mädchen da drüben, wer ist die junge Frau da, zu wem gehört sie? Also vor Social Media hat man das so noch gemacht. Man ist auf Leute zugegangen und hat gefragt, hey, kennst du sie? Man hat sich nicht in die DMs von irgendjemandem geschlichen oder irgendwelche Profile gestalkt. Boas wollte also mehr Details von Ruth haben und der Vorarbeiter sagte, sie ist eine junge Frau aus Moab, die mit Naomi zurückkam. Sie hat mich heute Morgen gefragt, ob sie hinter den Mähdreschern Getreide sammeln kann und diese Frau arbeitet seitdem fleißig. Plötzlich sieht Boas, der ein angesehener Mann ist, diese unwahrscheinliche Frau und ihm fallen verschiedene Dinge an ihr auf. Meine Herren, wenn ihr auf der Suche nach einer Frau Gottes seid, die sich von dem unterscheidet, was die meisten Menschen in der heutigen Kultur sehen oder auch suchen, habe ich jetzt vier Dinge für dich, die dir helfen können, die richtige Frau zu finden. Die Mädels kommen auch gleich dran. Vier Dinge. Erstens sehen wir, dass Ruth Gott gegenüber treu ist. Was bedeutet es? Sie hat sich ganz klar abgewendet aus Moab. Sie betete nicht mehr den falschen Gott Chemosh an, sondern sie verließ Moab und ging nach Bethlehem ins Haus des Brotes zurück. Sie ging keine Kompromisse mehr bezüglich ihres alten Lebens ein. Keine Kompromisse mehr bezüglich ihrer alten Partnerschaft. Okay, der Mann war verstorben, aber so gibt es auch heute Leute, die immer noch irgendwie Kontakt haben zu ehemaligen Partnern. Wenn es so ist, würde ich dir raten, lass die Finger davon. Leute, die keine Kompromisse eingehen bezüglich ihres alten Lebens, das ist so wichtig, das brauchst du und das brauchst du auch später für die Partnerschaft. Nicht jemand, der sich immer nach anderen irgendwie umschaut. Das geht auch in der Ehe. Zweitens sehen wir, dass sie ihrer Familie gegenüber loyal ist. Ruth traf die aufopferungsvolle Entscheidung, bei Naomi zu bleiben und nach Bethlehem zu gehen. Drittens sehen wir, dass sie hart arbeitet. Und es bedeutet, dass sie nicht auf ihr Lebensglück, auf ihr Liebesglück wartet. Sie wartet nicht darauf, dass irgendwie der Prinz auf einem prächtigen Pferd angeritten kommt und sie anhimmelt. Sie wartet nicht darauf, dass dieser ihr ein großes Haus baut, wo sie sich nachher gemütlich drin machen kann, sondern sie krempelt ihre Arme hoch oder die Ärmel hoch und geht aufs Feld und arbeitet. Sie weint auch nicht darüber, dass sie ein Opfer ist, dass sie sowas Schlimmes erfahren hat und erleben musste, dass sie jetzt betteln muss. Das heißt also schön, nicht was mir widerfährt, sondern wie ich darauf reagiere, makes me bitter or better. Macht mich bitter oder besser. Und die Art und Weise, wie Ruth auf ihr Schicksal reagierte, indem sie anfing, etwas zu tun, das hat sie besser gemacht. Das hat sie einfach besser gemacht. Und viertens, schließlich sehen wir, dass sie Gott moralisch ehrt. Woher wissen wir, dass sie Gott moralisch ehrt? Fast jede Witwe war zu der Zeit damals gezwungen, sich der Prostitution hinzugeben, um ihre Familie zu ernähren. Und wir sehen bei Ruth, dass sie sich weigert, das zu tun. Stattdessen arbeitet sie hart und schwitzt in der sengenden Hitze des Tages. Sie ehrt Gott moralisch. Das sind so vier Kennzeichen, die bei ihr herausstechen. Sie geht keine Kompromisse ein bezüglich ihres alten Lebens. Sie ist loyal gegenüber ihrer Familie. Sie nimmt ihr Leben selbst in die Hand und sie ehrt Gott moralisch. Ein kurzes Zwischenfazit zum Thema Dating. Sei die Person, die sich nicht von ihrer Vergangenheit bestimmen lässt, sondern sei die Person, die man kennenlernen möchte, wenn man ihr zuschaut. Wenn du etwas anderes willst, musst du jemand anders sein. Wenn du eine andere Ehe willst, musst du jemand anders werden. Du musst aufhören zu warten, dass dein Ehepartner sich verändert. Du musst jemand anders werden. Am besten der, dem man zuschaut und sagt, die oder den will ich. Und es gilt auch in der Ehe. Nach 10, nach 12, nach 15 Jahren, wenn ich meiner Frau, wenn ich meinem Mann zuschaue und sage, hey, die würde ich oder den nochmal heiraten. Und der Text fährt fort, es heißt, Boas ging hin und sagte zu Ruth, hör zu, meine Tochter, bleib hier bei uns, wenn du Getreide erntest. Und er sagt, geh nicht auf ein anderes Feld. Ich habe die jungen Männer gewarnt, dich nicht grob zu behandeln. Die Frauen damals waren schutzlos, oft der Vergewaltigung ausgesetzt. Mit anderen Worten sagt er, ich werde sie davon abhalten, sich dir gegenüber unangemessen zu verhalten. Und dann sehen wir, wie er sagt, und wenn du durstig bist, dann bediene dich an dem Wasser, das sie aus dem Brunnen geschöpft haben. Wir sehen, dass er sie beschützt. Er kümmert sich um ihre Bedürfnisse. Und was tut er als nächstes? Als nächstes betet er für sie. Er betet, möge der Herr dir vergelten, was du getan hast. Mögest du reich belohnt werden vom Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gefunden hast. Und jetzt zu den Mädels. Wir sehen hier gewisse Eigenschaften, ne, die ganz wichtig sind bei einem Mann, die Ruth aufgefallen sind. Das erste ist, er ehrt sie. Das zweite ist, er beschützt sie. Das dritte ist, er sorgt für sie. Und das vierte ist, er betet für sie. Klingt es altmodisch? Mag sein. Aber wir wollen doch jemanden, der uns die Tür öffnet, oder? Wenn wir einen Raum betreten. Du willst jemanden, der dich beschützt, nicht nur vor anderen Menschen, sondern auch dein Herz vor Reinheit bewahrt, oder? Was meint dein Herz vor Reinheit bewahrt? Die Bibel sagt, dass Sexualität was Großartiges ist, aber dass auch alles seinen richtigen Platz haben muss. Und der Bereich der Sexualität braucht einen gesunden Rahmen, in dem er gelebt wird, nämlich die Ehe. Schaut mal, es kann ein Problem beim Dating auftauchen. Wenn du gerade jemanden datest, besteht rein theoretisch die Chance, dass die Person, die du gerade datest, der künftige Ehepartner einer anderen Person ist. Matthäus 7, Vers 12 sagt uns, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Der Vers aufs Dating angewandt. Was würdest du von dem Mann oder der Frau wünschen, die gerade deinen zukünftigen Partner datet? Wenn alles möglich wäre, würdest du dir wünschen, dass sie miteinander ins Bett gehen? Die Frage kann man sich selber beantworten. Du willst jemanden, der mit dir betet, der für dich betet, weil du die Kraft und die Gegenwart Gottes in deinem Leben brauchst. Und ich glaube, das ist doch das, wonach du als Frau bei einem Mann suchen solltest. Und Männer, das ist das, was wir in unseren Herzen entwickeln sollen. Wir wollen jemand sein, der die Frauen ehrt, sie beschützt und für sie da ist und mit ihr betet. Und das Gleiche gilt natürlich auch andersrum für die Frauen. Denn du kannst von niemandem etwas erwarten, was du nicht im gleichen Maß bereit bist zu sein oder zu tun. Ich biege auf die Zielgerade in der Predigt ein. Wir sehen, was als nächstes passiert. Und diese Bibelstellen, die wir uns gleich anschauen, die sind für mich so tief, die sind wirklich so, so tief und haben eine so krasse Aussage. Sie handeln von zwei Menschen, die Gott als ihren König ehren und das nicht nur mit Lippen, sondern auch mit dem, was sie tun. Sie leben danach. Das heißt, als es Zeit zum Essen war, sagte Boas zu Ruth, komm her, nimm etwas Brot und tauche es in den Weinessig. Ist das nicht ein schönes Bild? Nimm Brot und tauche es in den Weinessig. Was für Bilder assoziiert es? Denkt man das so ein bisschen ans Abendmahl. Interessant, oder? Dass Jesus seine Jünger zu Tisch bittet. Das heißt weiter, als er sich zu den Erntehelfern setzte, bot er ihr geröstetes Getreide an. Und jetzt hört mal. Und sie aß so viel sie wollte und es blieb ihr etwas übrig. Sie aß so viel sie wollte und es blieb ihr etwas übrig. Da war irgendwas mit der Speisung der 5000. Sie aßen so viel sie konnten, bis sie satt waren und es blieb ihnen etwas übrig. Ich muss keinen reichen Mann finden, damit ich genug habe, aber ich muss den richtigen finden, der Gott mit mir gemeinsam ehrt. Und wir werden gemeinsam das Prinzip der Fülle erleben. Wenn wir einander dienen auf eine Art und Weise, die Gott ehrt, werden wir immer satt sein und werden darüber hinaus mehr haben, als wir brauchen. Denn wir dienen einem Gott, der alles übertrifft, was man bitten, denken oder sich vorstellen kann, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Wir wollen nicht nur jemanden, der unsere Bedürfnisse befriedigt. Wir wollen jemanden, der unsere Erwartungen übertrifft, oder? Indem er mich segnet und mich auf eine Weise liebt, die Gott ehrt und mir hilft, mich sicher zu fühlen in dem, was ich tue. Das bedeutet nicht, dass wir keine Krisen haben werden. Es bedeutet nicht, dass wir nicht durch Täler gehen werden. Es bedeutet aber, wenn wir gemeinsam, mein Partner und ich, an Gott festhalten, so verspricht uns sein Wort, wird er uns an einen herrlichen Banketttisch setzen und wird uns voll einschenken. Und ich finde, das ist ein ganz anderer Ansatz, oder? Anstatt sich in die DMs von jemandem zu schleichen und zu sagen, hey, was gibt's, willst du chillen? Hey, lass uns in die Bars gehen, Vögeln, Bumsen oder sonst was. Und ihr Lieben, ich meine es wirklich ernst. Ist wirklich ein ganz anderer Ansatz. Und zu diesem Ansatz möchte ich uns heute Morgen Mut machen. Wir kommen zur Anwendung. Was nehmen wir mit? Ich schlage vor, dass du nicht darauf achtest, was du von jemandem bekommen willst, sondern auch darauf, was du jemandem geben willst. Ehe ist nicht nur Einbahnstraße und Beziehung. Warum ist es so wichtig? Weil du nicht nur das anziehst, was man will, oder man anzieht, was man will, sondern auch das, was man selber ist. Du ziehst das an, was du selber bist. Die Bibel sagt uns, dass man ganz neu denken lernen muss, wenn man was will, innerlich in Freiheit, in Wiederherstellung und in Heilung leben will. Und es gilt für unsere Partnerwahl, für unsere Beziehungen und unsere Ehen. Wenn du das nicht willst, denk einfach weiter, wie du bisher gedacht hast. Aber bedenke, die Art, wie du denkst, ist die Quelle deines Handelns. So wie du über deine Beziehungen denkst, so wirst du sie auch leben. Aber wenn ich in Heilung und Wiederherstellung leben will, muss ich verstehen, was Gottes Pläne für meine Beziehung, für meine Ehe ist. Und ich möchte ganz zum Schluss noch eine kleine Checkliste durchgehen mit 9 Punkten. Kurz mit euch durchgehen, wenn du jemanden daten lernen möchtest, wenn du jemanden kennenlernen möchtest, auf was solltest du achten? Punkt Nummer 1. Stell dir die Frage, folgt die Person Jesus nach? Ehrt diese Person Jesus? Steht die Person in der Nachfolge Jesu? Will die wirklich ernsthafte Schritte gehen? Das zweite ist, sprecht über eure Ziele. Was sind eure Ziele im Leben? Das dritte ist, was für eine Berufung hast du? Hast du überhaupt einen Plan, was Gottes Berufung in deinem Leben ist? Das vierte ist, hey, wie stellst du die Ehe vor? Die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Das fünfte ist, wie stellst du die gelebte Sexualität vor, aber auch in der Ehe vor? Das sechste ist, kann ich meinem Partner alles erzählen? Es gibt Ehepaare, die teilen Dinge zum Beispiel aus der Vergangenheit nicht miteinander. Die können nicht über alles reden. Ich finde das wirklich einen Punkt, wenn es dir so gehen sollte, das musst du angehen. Das musst du unbedingt angehen. Du musst mit deinem Ehepartner über Dinge sprechen können. Die Werte sind so wichtig. Wir sagen vorher, Herr, lass uns Kinder kriegen und dann kriegen wir 4 Kinder. Und irgendwann denkt man, ja, aber guck mal, ich wollte eigentlich gar nicht 4 Kinder haben. Naja, dann ist es zu spät, wenn du in der Ehe bist. Also über gewisse Werte solltet ihr euch im Vorfeld austauschen. Dann die Frage, ist diese Person konfliktfähig? Bin ich konfliktfähig? Kann ich mich streiten mit jemandem oder bin ich immer jeder, der schnell wegläuft, wenn es eng wird? Und das neunte ist, hey, ist die Person lernbereit? Ist die Person lernbereit? Denkt mein Partner immer, dass er recht hat und nicht dazulernen will? Hey, wenn es so ist, dann kann die Ehe wirklich eine Hölle sein und jeder Streit echt so Hölle auf Erden sein. Das heißt in den Sprüchen so schön, lieber in einer kleinen Ecke unter dem Dach wohnen, als in einem prächtigen Haus mit einer nörgelnden Frau. Und alle Männer sagen Amen. Wenn du etwas anderes willst, musst du jemand anders sein. Und hey, ich möchte uns einfach Mut machen dazu, wir können die Beziehung leben, die wir wollen, indem wir nicht von dem anderen erwarten, dass er sich so verändert, dass es mir passt, sondern indem ich jemand anders werde. Und weißt du, wir möchten hier bei uns in der Gemeinde, in der Kirche Menschen helfen, weiterzukommen. Unter anderem, ich mache jetzt schon mal ein bisschen Werbung über Jüngerschaftskurse. Ich glaube, dass wir an unseren Ehen arbeiten können. Ich glaube, dass aber die Art und Weise, wie ich nachher in einer guten Ehe lebe, einen Schritt vorher anfängt. Nicht in der Ehe, sondern bevor ich heirate. Wenn ich mir den richtigen Partner aussuche, wenn ich hier Augenmerk drauf lege, dann kann meine Ehe auch wirklich zum Segen werden. Ich möchte die junge Generation wirklich dazu ermutigen, ja, lasst euch niemals auf jemanden ein, der das Wichtigste, das Wertvollste niemals mit euch teilt, nämlich euren Glauben. Lasst euch niemals auf jemanden so ein. Macht da keine Kompromisse. Macht keine Kompromisse. Denn das weiß ich, du bist später verheiratet und steckst dann irgendwo drin und alles in dir schreit ein, ich will da raus. Aber du weißt, wenn du in der christlichen Gemeinschaft bist, wenn du dich scheiden lässt, wie es dann aussieht, was für ein Stigma du eigentlich dann hast. Deswegen möchte ich dir Mut machen, geh in dieser Hinsicht keine Kompromisse ein. Frag Gott nach dem richtigen Partner und ich glaube, dass Gott uns, wenn wir treu sind, auch den richtigen Partner schenken wird. Ich glaube das von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du bei uns bist, am Anfang unseres Lebens, in der Mitte unseres Lebens. Du bist in den großen und gewichtigen Lebensentscheidungen bei uns mit dabei. Und Herr, ich gebe dir ganz bewusst einfach diese Frage nach dem richtigen Partner hin. Du siehst, dass da vielleicht einige von uns heute hier sind, die sich die Frage stellen, wen soll ich heiraten? Wie finde ich den richtigen Partner? Auf was soll ich achten? Und ich bete, dass wir heute einfach auch durch das Prinzip von Ruth, dass wir da ein paar Dinge einfach sehen können. Und ich bitte dich, dass du diese Dinge, diese Prinzipien in unsere Herzen versenkst, dass wir keine Kompromisse eingehen, was das Thema Partnerschaft angeht. Ich danke dir, dass du für uns das Prinzip der Fülle vorbereitet hast. Es tut so gut, mit dem Ehepartner gemeinsam zu beten, zu erleben, dass du uns immer wieder gibst, was wir brauchen, dass du die Gebete erhörst, wenn Ehepartner beten. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in der Krise auch an dir festhalten dürfen und dass du uns auch dann immer wieder voll einschenken wirst. Ich preise dich von ganzem Herzen, dass du bei der Partnersuche mit uns bist. Und ich bete für eine junge Generation, die auf der Suche ist nach Halt, nach der Suche nach einem Partner, dass du ihnen da ganz besonders begegnest, dass du ihnen hilfst, den richtigen Augenmerk darauf auch zu legen, und dass Menschen hier mit dem richtigen Partner auch zusammenkommen und auch leben. Ich danke dir, dass du mit unseren Ehen bist. Du siehst die Krisen, die wir manchmal haben. Du siehst die Schwierigkeiten, die da sind. Aber wir haben Gott, der so viel mehr tun kann, als wir von ihm wirklich erbitten. Und ich bete, dass wir neue Kraft erleben, dass wir neue Hoffnung bekommen, dass wir dein Eingreifen erleben, dass wir erleben, dass wir bei uns anfangen können, an uns zu arbeiten und dann erleben dürfen, dass Dinge auch sich verändern. Ich möchte jede Ehe, die hier ist, segnen. Ich möchte dich bitten, dass du sie überreich segnest, dass sie erleben dürfen, Herr, wie schön es ist, sich neu in jemanden zu verlieben, dass wenn sie ihm zugucken, dass sie denken, wow, hey, in dem möchte ich mich nochmal verlieben oder den nochmal heiraten. Und so danke ich dir, dass du da mitten in uns bist, dass du uns da hilfst. Und wir danken dir, dass Ehe oder auch wenn es nicht so läuft, kein Tabuthema ist, sondern wir danken dir, dass wir drüber sprechen dürfen, mit dir drüber sprechen dürfen und uns auch richtige Personen suchen dürfen, mit denen wir darüber reden. Und so danke ich dir von Herzen, Jesus. Amen.